am Ende des Tages geht es immer um Entertainment, ja, und man will, dass Energie fließt und dass irgendwas passiert, und wenn man denkt, okay, der ist jetzt zu sehr auf sich bezogen oder zu eitel oder zu sehr gekränkt, das interessiert einfach niemand. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Schauspieler, dass man das lernt, immer wieder auf die Umstände zu reagieren. Das ist das Allerwichtigste. Ein Theaterbesuch ist ein Risikovorgang, also es ist, das kann einen wirklich verstören. Und mit der Bereitschaft sollte man da reingehen. Ja. Ich vergesse es ja auch ständig. Ja. Also wenn ich jetzt sehe, irgendein tolles Stück, wo ich am Ende weiß, aha, darum geht es in Käthchen von Heilbronn, habe ich jetzt verstanden, das ist mir viel zu wenig. Ich will, dass da irgendwas sich einrastet in meiner Seele, wo ich einfach verändert nach Hause gehe. Darauf bin ich wirklich stolz. Also die Aufnahme auf dem Schillerballaden-Rave-Album, Glocke, 40 Minuten, ist für mich eigentlich eins der Höhepunkte in meinem Leben. Ja. Schauspieler sein ist irre spielen, aber nicht irre sein. Das ist ganz wichtig. Die meisten Leute glauben, man ist irre oder man ist, oder wenn man eine Bierflasche in der Hand hat, glauben die, man ist Alkoholiker. Aber dass da Wasser drin ist, denkt keiner so wirklich drüber nach. Der hat das immer ein bisschen wie Sterben. Du schaffst deine Welt und mit der Aufführung ist sie vorbei. Und dann denkst du so, schade, jetzt hätte ich es gern nochmal und vielleicht kommt es ja nie wieder. Das weiß man ja nie. Also ein Stück, was zu Ende ist am Abend, man weiß nie, ob es nochmal kommt.
Willkommen zu Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Ein Live-Podcast des Theatermuseums Wien. Diesmal anlässlich der Salzburger Festspiele aus dem Marionettentheater Salzburg. Das Theatermuseum ist das Gedächtnis der flüchtigen Theaterkunst. Wir halten den flüchtigen Augenblick im Gespräch fest. Unser heutiger Gast ist der Schauspieler Philipp Hochmeier.
Danke. So. Wir können anfangen.
Und die erste Frage ist verbal schon beantwortet, nein, nonverbal schon beantwortet, die Sie alle brennend interessiert. Wie kommt Philipp Hochmeier heute? Was hat er an?
Hat er überhaupt was an?
Ja, eben. Ich glaube, jeden hat brennend vorher interessiert, was wirst du anziehen? Kommst du?
Im Adamskostüm.
Im Adamskostüm.
Jedermann 2026 ist nackt.
Ist das ein Versprechen?
Eine Drohung.
Das ist so krass, weil... steht ja im Text, ne?
Fährst in die Gruben nackt und bloß, wie du kamst aus Mutterschoß.
Man muss mal eigentlich nur den Text lesen, dann weiß man's, oder?
Richtig.
Trotzdem hat's
werktreu. Wir sind ganz werktreu.
Und trotzdem hat's 126 Jahre gedauert. 106 Jahre.
106 Jahre. Sechs.
Sechs. wie geht's?
Gut.
Hervorragend.
Hervorragend.
Das ist toll.
Marionettentheater,
wie schön. Ja, das ist toll.
Toller Ort.
Ich hatte gedacht, für einen kleinen Bogen, steht ja doch, Salzburg steht ja doch schon, das muss man immer wieder sagen, unter dem Geiste Max Reinhardt. Also du hast am Max-Reinhardt-Seminar studiert, jetzt bist du im dritten Jahr der Jedermann. Und ich bekam noch kurz vorher einen Text zugesteckt, nämlich die berühmte Rede Max Reinhardts über den Schauspieler von 28. Und den kennt man ja, weil da ist ja dieser berühmte Satz mit der Kindheit drin. Aber ich habe eine andere Stelle gefunden. Ich glaube, die trifft dich auch gut. Oder deine Passion, deine Leidenschaft, deine Disziplin, deine Hingabe. Reinhardt schreibt in diesem Text von 1928, wir können heute über den Ozean fliegen, hören und sehen. Aber der Weg zu uns selbst und zu unseren Nächsten ist sternenweit. Der Schauspieler ist auf diesem Weg. Mit dem Licht des Dichters steigt er in die noch unerforschten Abgründe der menschlichen Seele, seiner eigenen Seele, um sich von dort geheimnisvoll zu verwandeln und Hände, Augen und Mund voll von Wunder wieder aufzutauchen.
Wow.
Wie viel Geist von Max Reinhardt ist noch über diesen Festspielen? Spürst du den noch, den Bist du da noch?
Klar, also der hat das erfunden und hergestellt und dieses tolle Schloss, was er hinterlassen hat, das ihm weggenommen wurde, das ist ja auch ein großes Zeugnis von seiner Vision.
Und er hat ja noch diesen anderen Satz gesagt, eben, dass der Schauspieler seine Kindheit
in die Tasche gesteckt hat,
um sich davon zu machen und ein Leben lang zu spielen. Und ich glaube, dass viele im Publikum einiges wissen über Philipp Hochmeier. Bei dir dachte ich, es ist anders. Bei dir gilt dieser Satz, du hast deine Kindheit erst entdeckt im Spielen. Also da fiel mir dieser Satz ein, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil du die im Spielen gefunden hast.
Schön gesagt, ja.
Das war so.
Irgendwie schon, ja. Ich durfte wieder jung sein oder wieder frei sein.
Genau.
Oder die Kindheit aus der Tasche rauslassen.
Du hast sie versteckt. Nicht
so ein kleines Känguru aus der Tasche rauslassen.
Diese ewige Repetition, funktionieren, ist ja irgendwie so das, was du mitgebracht hast, bis dich das Spielen befreit hat.
Aber selbst im Theater gibt es unglaubliche Repetitionen und das ist ja auch absurd. Also darin eine Freiheit zu finden und darin glücklich zu sein.
Ja, tust du ja nur zum Teil. Du hast dich ja auch aus den Ensemble-Zusammenhängen ja eigentlich doch einmal radikal befreit, 2013, oder?
Na, später, 15 vielleicht.
Ja. Später, ja. 15. Mhm. Weil du da mit dem Repetieren in die Krise gekommen bist?
Oder der Ruf der Freiheit kam und das Theater das nicht ermöglichen konnte. Und ich aber mir gemerkt habe, da gibt es einen großen Konflikt. Da kamen die Vorstadtweiber in mein Leben und große Filmangebote. Und das hat sich mit dem Betrieb des Theaters nicht wirklich verbinden lassen.
Ach, das war die Ursache. Also das war der volle Drehplan, wir wissen das. Ich meine, das ist für jeden Schauspieler immer ganz schwer. Wenn er fest im Ensemble ist, muss er ganz viele Drehtage absagen. Dann ist aus. Aber wenn man seinem Agenten immer sagt, du, ich kann nicht, ich muss gerade Hamlet wieder spielen in Hannover oder was weiß ich, dann...
Ja, ich habe sehr lange gewartet, dass dieser Ruf kommt vom Fernsehen, vom Film und dann kam er endlich und dann hieß es, ich darf das gar nicht wahrnehmen. Und das fand ich zu hart. Anstatt, dass man da flexibel bleibt und sagt, okay, wir gehen da eine Allianz ein oder wir vermischen das oder wir nutzen vielleicht den Fame vom Fernsehen und der bringt dann im Theater wieder neue Zuschauer, was ja jetzt hier stattfindet, aber was im Thalia-Theater damals in Hamburg nicht denkbar war.
Es gibt ja ein paar Häuser, da funktioniert das so. Also,
genau, und das ist ja auch ein modernes Denken und ein zeitgenössisches Denken, würde ich sagen. Ja. Und ich war in einem Haus, wo das nicht denkbar war und das war irgendwie der Bruch dann.
Naja, es war auch noch relativ früh, ne? 2015, da gab es ja immer noch diese große Unterscheidung U und E, ne? Also ernsthaft.
Aber da waren wir schon längst hinweg, also das war schon früher, viel früher so. Also der Konflikt ist ewig, glaube ich. Seit es Fernsehen und Film gibt, gibt es diesen Konflikt. Also Theaterschauspieler sind sicher per se die wilderen und sage jetzt mal unter Anführungszeichen tieferen Schauspieler oder tiefsuchenderen Schauspieler. Und wenn die mal in den Film gehen, ist es schon mal interessant.
Ja.
Und dann muss man das auch irgendwie ein bisschen fördern, habe ich das Gefühl. Aber da gibt es niemanden, der dich fördert. Also das ist ein Interessenskonflikt von zwei Unternehmen, die sich um dieselbe Kraft streiten.
Und das Theater hat dann erstmal verloren, den Kampf.
Weiß ich gar nicht. Also
der
Leidtragende war schon ich. Ich war wie so ein kleiner Frosch, der zwischen zwei so Firmen hin und her gerissen wird. Und dachte ich mir, der Frosch muss jetzt Kräfte sammeln und mal Muskeln aufbauen und dann sich da irgendwie besser positionieren und nicht immer so zwischen die Fronten geraten.
Ah, das ist interessant. Tatsächlich, das...
Also man wird so jeder zwei Herren, wenn man dauernd beide Unternehmen pleasen will.
Du musst beide bedienen, beide Systeme.
Genau.
Beide Systeme. Und das Theater ist ein starres System.
Das ist es ist auch immobil.
Es ist immobil.
Ort, immer derselbe Ort, immer dieselben Zeiten. Und Film ist ja immer woanders. Film kann in Amerika sein und kann in Niederösterreich sein. Und es kann derselbe Film sein.
Ja.
So.
Krass. Und dann hast du dich entschieden für die Freiheit erstmal.
Für die Flexibilität.
Ja. Und das kam durch Großstadtweiber.
Vorstadtweiber.
Vorstadt, Großstadt. Naja, wir sind in Salzburg.
Aber das war das erste große
Serienkomplex, was da angeklopft hat, wovon ich immer geträumt habe, wovon sicher jeder heutige Schauspieler träumt erstmal, weil das ist schon ein großes Erlebnis. Also über 6 Staffeln eine Rolle entwickeln, die sich in alle möglichen Richtungen entwickelt. Wusste ich vorher nicht.
Eben, das war aber vorher nicht klar.
Nee.
Also du warst gebucht für die erste Staffel, oder man wusste nicht. Die ersten 5 Folgen.
Und ich hatte aber nur mein kleines, also ich hatte ein Drehbuch, die Folge 1, wie diesmal vorkam. Also, ja. So, das ist eine schwere Entscheidung. Ja. Es kann alles nach unten, nach oben gehen. Man muss halt mal eine gewisse Risikobereitschaft an den Tag legen.
Ja.
Und die hat mir dann geholfen, zum Glück.
Ja.
Es gab Test-Screenings und dann hat man geschaut, welche Rollen gut ankommen, welche Rollen interessant sind. Und da hat sich dann meine schon hervorgetan und dann wurde ich sogar zur Lieblingsfigur vom Regisseur, vom Autor.
Auch vom Autor, ne?
Vom Autor. Und dann hat der Autor mich da sozusagen weiterentwickelt und das war spannend.
Das habe ich irgendwo gelesen oder gehört und das fand ich total spannend, dass das erste Setting war fix, diese Beerdigung. Mhm. Und du wusstest zu dem Zeitpunkt dieses Settings bei der Beerdigung, wer das kennt, erinnert sich, diese große. Und du wusstest noch nicht, wohin sich deine Figur entwickelt.
Genau, der Autor hat sich selbst ein Ei gelegt, indem er sagt, es gibt am Anfang eine Beerdigung.
Ja. Ja, toll.
Aber ich war der Mörder auf der Beerdigung, wusste aber nicht, dass ich der Mörder bin. Also,
ja, das, das ist.
Ich bin ganz normal zu Beerdigungen, aber der Mörder, von dem, der im Sarg liegt. So, ja.
Das.
Aber fürs Spiel gut, weil hat keinen Unterschied fürs Spiel gemacht.
Ja.
Ich würde da nicht als Brunnenvergifter hingehen und sagen, haha, ich bin der Mörder, sondern ich würde da auch ganz entspannt hingehen. Der ist ja Politiker und weiß ja natürlich, das zu verstecken. Also es war perfekt als Spielsituation.
Naja, aber auch generell ist das ja so, beim Film, man drückt sich aus durch Handlungen. Man soll ja gar nicht irgendwas, kannst ja nicht spielen, was du in der Folge, was du in der 10. Folge spielst, das ist ja Quatsch.
Genau, aber es gibt langweilig. Eine Rahmung für die erste Staffel, das ist ein Begräbnis und jeder Zuschauer fragt sich, wer liegt in deinem Sarg oder wie geht das weiter und in Folge 7 oder so oder 8 findet dieser Mord statt und die Folge war noch gar nicht geschrieben. Also es waren 5 Folgen geschrieben für eine erste Staffel, die 10 Folgen hat und dann dreht man diese 5 Folgen, dann gibt es eine 2-monatige Pause, wo dann weitergeschrieben wird und der Autor zwingt sich über das Begräbnis seine Handlung voranzutreiben. So, es gibt sicher eine Skizze, aber keine, die 10 Folgen sind nicht durchgeschrieben.
Ja.
Das ist auch ein ganz neues Schaffen im Vergleich zu Theater, wo du ein Werk hast, das hunderte Jahre alt ist, sagen wir jetzt meinen Goethe-Stoff, der ist dann 200 Jahre alt und dann ist der unveränderbar. Den kann man natürlich selber zerstören, wenn man möchte, aber der ist für mich heilig und bindend, ja. Aber eine Serie ist wie so ein Fortsetzungsroman, das erfindet sich erst selber.
Ja, das ist, fand ich faszinierend. Also das stimmt auch, oder kann mich nur bestätigen, was du sagst. Schauspieler sein heißt Risiko eingehen.
Und
also
flexibel sein.
Flexibel, auch.
Flexibel. Und das lernt man am Staatstheater nicht. Also das ist absurd. Also Staatstheater ist letztendlich wie eine Schule, wo es eben eine Schulordnung gibt und wo man eben pünktlich erscheinen muss und brav sein muss und so weiter. Ein Widerspruch. Auf der Bühne muss man wild sein, aber im System muss man brav sein. Und das ist so total widersprüchlich.
Das ist ein absoluter Widerspruch.
Und ich neige dazu, ich habe dazu geneigt, diese Rollen auch weiterzuführen nach der Vorstellung. Also ich habe das nicht akzeptiert, dass die Vorstellung um 22 Uhr zu Ende ist und dann bin ich wieder sozusagen privat und wieder normal. Sondern ich habe gern das Kostüm anbehalten und bin dann noch im Kostüm durchs Haus gelaufen oder auf der Straße oder so. Ich fand das toll, das zu erweitern.
Aber das darf man ja, ist das noch so, dass man 2 Stunden nach der Vorstellung hat man noch einen besonderen juristischen Schutz?
Narrenfreiheit.
Nein, aber auch der juristischen Unzurechnungsfähigkeit ist noch so.
Na, man darf ihn umbringen und sagen,
du darfst du warst, genau, und dann musst du aufpassen, welche Rollen du annimmst.
Genau. Richtig.
Das ist dann ganz gefährlich, wenn du Richard den Dritten besetzt bist. Und dann
Reinhard Heydrich.
Oh weh.
Reinhard Heydrich.
Oh weh, Reinhard
Heydrich. 2 Stunden nach Reinhard Heydrich.
Den habe ich mir jetzt. Wann hast du den gedreht?
2020.
Die Wannsee-Konferenz, diesen doch auch mehrfach ausgezeichneten, ne, Grimme-Preis. Ich habe den mir extra nochmal angeguckt.
Meine Herren.
Das ist. Wie war das? Krass, oder?
Ja.
Ja. Also ich habe dann wirklich auch nochmal angehalten, so Filmst du jetzt angeguckt, wie sind die Augen, wo guckt, was hast du da manchmal so ein beseeltes Gesicht?
Mhm.
Ich frage,
der ist ja glücklich in dem, was er tut.
Ja, auch genau. Auch das ist eine scharfe Beobachtung, weil man kann kein Bösewicht spielen, indem man Bösewicht spielt, sondern er war glücklich dabei. Er hat alle Leute endlich nach einem Jahr endlich zusammengekriegt und kann sie seinen Visionen zuführen.
So wie Schlitz denn in Vollstreckverweibern auch wahrscheinlich glücklich ist, dass dieser Mord geklappt hat und dass das so, also das ist ja das Interessante an bösen Rollen, dass die ja nicht böse spielen oder dass sie das ja nicht verraten, was sie durchziehen. Die sind ja von ihrem Vorgang beseelt und zufrieden.
Ja, inzwischen giltst du ja als Spezialist für die Bösewichter, oder? Inzwischen,
ja, genau.
Inzwischen. Also spätestens nach Heydrich, obwohl der...
Aber jedermann ist auch irgendwie böse. Letztendlich sind viele Rollen böse. Also das ist, oder Werther ist auch böse. Man will es nicht glauben, aber... Oder Hamlet ist auch böse. Also das sind ja alles Bilder, die wir als Zuschauer, als Konsumenten haben, wo wir denken, Hamlet ist so sensibel und so zart oder Werther ist eine liebende Seele. Aber das sind ja eigentlich meistens Zerstörer und man kann das dann schon runterrechnen darauf.
Ja, hin. Deswegen ist die Kategorie Gut und Böse eh Quatsch.
Absolut.
Also das können wir lassen. Ja. Ich hatte, weil du den Werther erwähnst. Ich hatte ich wollte einsteigen mit einem Zitat aus dem Werther. Der sagt am Anfang, also er schreibt am Anfang, ist ja ein Briefroman, er schreibt am Anfang, ich lebe so glückliche Tage, wie Gott seinen Heiligen sie aufspart, schreibt er da. Und das wollte ich fragen, erfüllst du auch gerade einen Traum in deinem dritten Jahr hier? Lebst du auch wie ein...
Absolut.
Schon?
Absolut. Aber nichts ist ja eindeutig gut und eindeutig böse. Oder
nein, das haben wir
ja
gelassen. Nein, das haben wir gelassen. Aber
der Werther auch. Und man erlebt einen Traum und muss natürlich erkennen, dass der Traum nicht eindeutig glücklich ist. So.
Ja, aber der Beginn, also das ist ja ganz am Anfang, dann ist ja immer alles glücklich. Aber also du lebst in Salzburg auch die glücklichen Tage, die Gott dir aufgespart hat.
Absolut.
Ja,
das kann man sagen, kann man so stehen lassen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe, also du beschäftigst dich ja schon seit 13 Jahren mit dem Jedermann. Zuerst mit der Inszenierung bei Directors 2013.
Young Directors Cut.
Young Directors Cut, was ist auch eingespart wurde, ne? Gibt's nicht mehr?
Young Directors Project heißt
es. Young Directors Project. 2013
genau.
Gab es zumindest die Idee, den Jedermann als Monolog, das war deine Idee.
Genau. Also wir haben das in Kombination mit dem Taliertheater, Joachim Lux, der Intendant und ich haben diese Idee zusammen im Ping-Pong entwickelt. Und,
das Ping-Pong war so, dass er in der Tiefgarage zu dir gesagt hat, Jedermann.
Ja, ich weiß auch nicht, warum es hat er zu mir gesagt.
Das habe ich nur gelesen, genau. Und ich fand es aber lustig. Ihr hattet irgendwie eine Funkstille.
Ja, genau.
Und dann
ein Riesenzufall am Gang begegnet und man sagte zu mir, ja. Du bist Jedermann. Und ich habe verstanden, was das bedeutet. Ja. Also er hat mir sozusagen ein Rätsel hingeworfen.
Ja.
Das hat dann so geehrt in meinem Kopf. Und dann hieß es, ich soll einen Salzburger Monolog machen 2013 bei Young Directors Project. Und da habe ich dann gesagt, ich will Jedermann als Monolog machen. Und das war der erste Beginn von dieser ganzen langen Jedermann-Reise.
Aber was hat dich fasziniert? War es wie eine Wette, das geht? Oder was hat dich der Stoff so gepackt, dass du sagst...
Ich habe ein Vakuum gehabt, weil ich es mal gesehen habe als Schauspielschüler und enttäuscht war. Und dieses Vakuum hat ja Lux mit diesem Satz, du bist Jedermann, auch wieder angeteasert, weil ich überhaupt nicht wusste, was das bedeutet, du bist Jedermann. Ich dachte, ich bin ja ein kleines Fröschlein zwischen den großen Kräften. Also wirklich, ich habe mich einfach nicht wahrgenommen.
Ja.
Und diese Potenz, die in Jedermann steckt, die habe ich ja überhaupt nicht auf mich übertragen können. Also wenn ich eine Rolle habe, habe ich diese Potenz, aber in aus der Ferne Jedermann und die Erinnerungen an den Domplatz als Schauspielschüler, das war einfach... unerfüllt oder unbefriedigt oder undefiniert oder unklar. Das war ein unklares Gefühl. Und dann sagt er, du bist Jedermann. Das war einfach eine ganz komische Unklarheit. Und dann kam die Frage, ob ich einen Monolog in Salzburg machen kann. Und dann ist das so rausgesprudelt. Ich möchte Jedermann als Monolog ausprobieren und diese Frechheit haben, dass man das in Salzburg einfach hinballert. So, ja? Und es hat funktioniert.
Aber es kommt ja noch eine Erfahrung dazu, glaube ich oder vermute ich, dass du ja mit Nicolas Stehmann auch eine Erfahrung hattest, mit Texten umzugehen, die nicht an eine Person gebunden waren, oder? Also ihr wart ja auch schon, du hast ja viel mit Nicolas Stehmann, der heute Abend auf der Perner Insel Premiere hat, mit Elfriede Jelinek, ja auch deine allerersten Schritte gemacht, 97, den Werther zum Beispiel.
Sogar schon früher, wir waren zusammen in der Schauspielschule und haben dann da auch schon erste Schulübungen gemacht und dann erste Inszenierungen. Und die Idee, dass man sagt, man nimmt ein ganzes Stück als Monolog, haben wir da schon praktiziert. Aber noch weiter vorher, ich habe als meine allererste Rolle mit 17 oder mit 18, war ein Stück für Kinder, wo ich auch schon einen Monolog gemacht habe. Also absurderweise, weil ich habe ein Videoband zu Hause, das kann ich auch vielleicht sogar mal öffentlich machen, das kann ich auf YouTube stellen.
Bitte.
Spiele ich als 18-Jähriger für Kinder den selbstsüchtigen Riesen von Oscar Wilde und man will es nicht glauben, ich rauche eine Zigarre dabei. Ja? Also der böse Riese raucht Zigarre. Also der laute, polternde Mann mit Zigarre ist da schon als Bild da und dann wechsle ich immer in unterschiedlichen Positionen als Erzähler oder in die Kinder und so weiter und als Riese setze ich mir zwei große Ohren auf, die ich aus Pappmaché gebaut habe und ja, rauche Zigarre, spreche auffällig wienerisch und bin also sozusagen ein böse Erscheinung, eine laute, böse Erscheinung und wenn man das jetzt mit Jedermann Reloaded vergleicht, sind da interessante Parallelen. Ja, man könnte es auch zusammenschneiden, da könnte man so einen schönen Clip bauen, das muss ich mal überlegen. Aber das könnte man schön herführen, wo diese Ästhetik herkommt. Oder das ist ja interessant. Also,
aber ich habe das gelesen, das hat mich fasziniert. Dann habe ich auch gedacht, es ist bei dir nicht wirklich Dinge zufällig. Das ist wie ein Langstreckenlauf, die erfüllen sich nach und nach. Denn ich habe das gelesen und das Oscar Wilde-Märchen vom Riesen.
Selbstsüchtig
ist ja auch ein böses Märchen. Der Riese verbietet den Kindern in seinem Garten zu spielen. Ist ja irgendwie auch krass.
Mhm. Und dann wird es dann immer Winter und der Winter geht nicht mehr.
Die Blumen sterben und so weiter und irgendwann.
Ist verödet.
Ja.
Und dann bleibt eben ein Kind hängen in einem Geäst und er rettet es dann. Und durch dieses Retten von diesem Kind kommt die Liebe in sein Leben und auf einmal schmilzt das Eis und er wird wieder sozusagen das
böse
Gegen, er wird menschlich.
Aber er stirbt dann sofort.
Ach stimmt, das habe ich vergessen.
Das Interessante ist, dass das Kind zeigt ihm den Weg ins Paradies, weil er sich versöhnt hat. Da geht es auch ums Sterben.
Ja.
Eine Jedermann-Geschichte. Ich meine, es geht immer.
Eine Läuterung.
Aber es geht immer ums Sterben im Theater.
Also Liebe und Tod, die großen
Themen. Liebe und Tod. Und das hast du nach der Matura gemacht. Das ist wirklich in diesem wunderschönen, wirklich sehr, sehr lesenswerten Autobiografie. Wird das auch noch erzählt, dass dein Vater verlangt hat, dass ihr nach der Matura arbeiten gehen müsst, Geld verdienen. Dein Bruder, der ist Arzt und du und er hatte sich irgendeinen Hilfsjob gesucht und du hast gesagt, ich mache diesen Monolog und spiele den vor Kindergärten und Schulklassen und hast am Ende mehr Geld verdient als dein Bruder. Ist ja toll. Ja. Ach so, und da war im Grunde, um jetzt den Bogen wieder zu kriegen, da waren die Wurzeln gelegt für diese monologischen Aneignung von Texten und Projekten.
Genau, aus Mangel an Partnern oder anderen Schauspielern haben wir dieses Stück, habe ich das allein gemacht und für mich war das auch so logisch als Geschichtenerzähler, als fahrender Geschichtenerzähler, das dann so zu machen. Da hat ein Schulkollege dann Musik auf Tape eingelegt, im Kassettenrekorder und ich habe dann da mit wenigen Requisiten dann eine kleine Welt erschaffen und habe dann da für die Kinder, ähnlich wie in so einem Marionettentheater, mit so kleinen Puppen die Geschichte nachgespielt.
Oder wie dieses Playmobil-Theater.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Die Zusammenfassung des Werthers. Aber das ist toll. Und dann kam 97, das war dann direkt nach dem Max-Reinhardt-Seminar, was wir vielleicht doch wirklich erwähnen müssen, du ja einen, was dich sicherlich auch sehr geprägt hat, schreibst du auch, einen ganz tollen Lehrer hattest.
Mhm.
Mit Klaus-Maria Brandauer.
Mhm. Mhm.
Der dich gefordert hat, alle.
Richtig.
Und dann hast du noch einen Film mit ihm gedreht. Berührenden, die Auslöschung und dann, aber kam der Werther als, ich wollte jetzt nochmal über den Jedermann zurück zum Werther, die Idee, den Werther mit dem Nikolaus Stehmann, ihr kennt euch dann schon seit der Schule, zusammen zu machen im Nürnberger
Gostner Hoftheater.
Und den spielst du jetzt 30 Jahre.
Genau, nächstes Jahr sind es 30
Jahre. Nächstes Jahr sind es 30.
97 war das im November, die Premiere. Und Nikolaus sollte dort selber spielen, auch aus Mangel an Geld, und in die Klassen gehen und dann den Werther, ähnlich wie ich den Riesen wahrscheinlich, da Werther vorspielen. Aber er hat gesagt, er ist kein Schauspieler, er holt sich da seinen Protagonisten und hat mich dann für diese Rolle geholt. Und haben dann, wir haben in einem Sommer 97 in Nürnberg im August, in kürzester Zeit dieses Stück zusammengeschustert. Wir haben uns überlegt, welche Energie könnten wir benutzen, dass die Schüler dranbleiben.
Ja.
Also welche Musik können wir spielen, welche Irritationen einbauen, dass die Schüler einerseits Werther bekommen und andererseits aber einen coolen Vormittag haben. Das waren die Komponenten.
Aber die sind ja wichtig.
Genau. Und wir haben nicht gesagt, wir erfüllen einen Job, wir reißen es runter, wie es da steht. Also wir haben schon eine Textfassung bekommen, die uns nicht befriedigt hat. Und haben gesagt, nee, das interessiert uns nicht. Wir werden jetzt nicht brav diese Auftragsarbeit erfüllen und dann weiterziehen, sondern wir wollen jetzt auch selber Spaß haben. Und das war für mich ein prägendes Momentum für Theaterarbeit, dass man sagt, wie gestalte ich das, dass es mir selber Freude macht, dann kannst du den Leuten auch Freude machen und nicht, weil es so sein muss, wie die mir das anbefehlen.
Und, ich glaube, das ist auch die zentrale Entdeckung gewesen, wahrscheinlich schon beim großherzigen Riesen, dass du einen Kontakt mit dem Publikum hast. Ich meine, wenn du keinen Partner hast, ist ja dein Partner das Publikum.
Genau.
Und das hast du ja als dein Partner, also als dein Partner überhaupt entdeckt,
genau.
Damals.
Genau.
Du spürst jede Energie, die da fließt, die kannst du binden, das ist ja dann dein besonderes Vermögen, das kommt auch daher.
Da wurde es ausgetestet. Oder erfahren und so, ja genau. Ja. Bei mir war oft langweilig als Schüler im Theater oder ich war mit meiner Mutter als Kind auf dem Theater und das war immer so abgeschlossen.
Ja.
Das war immer so, die Leute machen da irgendwas Heiliges oder und wir sind die dummen Zuschauer und dürfen das miterleben. Und das, die sind heilig und Götter und wir sind einfach Fußvolk. Und ich habe gesagt, nein, das ist gleich.
Ja, du hast
einen Raum, das ist ein Vorgang, ein Dialog, ein gleichberechtigter Dialog.
Ja. Aber du hast ja einen krassen Anspruch, der da auch da schon, ich finde immer Anfänger interessant, weil der sich da, wir kommen gleich zu den aktuellen Jedermann, aber dass du immer damals schon den Wunsch gespürt hast, irgendwas stimmt nicht, also genau an der Stelle, dass Kunst und Leben passen, kommen nicht zusammen. Mhm. Also, du schreibst ja, du warst im Burgtheater und alles war toll und Emotionen. Und dann kommst du nach Hause und da ist alles wieder. Nein, ich finde den Anspruch, das ist ja ein romantischer Anspruch und auch ein ganz großer. Wie können wir Kunst und Leben verbinden? Das ist auch ein roter Faden durch dein Leben.
Ja.
Weil du die Rollen lebst, weil du auch, hast du auch gesagt, dass bestimmte Texte immer bestimmte Wegmarken deiner Biografie abbilden. Ich meine, da macht Werther total Sinn.
Ne? Total.
Mit wie alt warst du?
24.
24, na ja, klar.
Goethe war selber 24, wie ihn geschrieben hat.
Na bitte, ja. Das ist so. 24. Wie lange willst du denn noch spielen? Jetzt bist du ja 30 Jahre alt.
Aber es geht ja nicht um die Identifikation mit der Rolle, sondern es ist einfach das Darstellen eines Textes.
Ja.
Und das kann man mit 80 machen. Und der Widerspruch
zwischen
dem Darsteller und dem Inhalt ist auch entertaining. Also
ich habe einen
schönen Satz gehört zur letzten Jedermann-Aufführung. Da war es unglaublich heiß. Und da hat ein befreundeter Dramaturg gesagt, er hat genossen, wie die Körper in der Hitze mit dem Stück kämpfen. Und das war auch ein berechtigter Inhalt, finde ich. Ja, es geht überhaupt nicht darum, sagt, okay, die machen das alles richtig und ich sehe ein Stück, sondern man kann auch zuschauen, wie so Menschen an so einem Domplatz kämpfen, um das überhaupt zu schaffen. Und das ist Theater.
Das
ist Theater. Du siehst richtige Arbeit und du darfst da entspannt zuschauen. Und das ist vielleicht mehr Inhalt, als ich kann brav ein Stück anschauen. Oder so.
Es hat aber ein bisschen mehr auch die Dramaturgie zu hauen. Weil das ist wirklich interessant, weil die 17-Uhr-Vorstellung, die ist doch so gebaut, auch von Reinhardt und Hoffmannsthal damals schon, dass der Schatten kommt, wenn der Tod auf die Bühne tritt. Also dass genau der
Schatten, wenn er stirbt, sagen wir mal so.
Ja, wenn er stirbt. Aber trotzdem ist, ich glaube, das Publikum ist schon komplett im Schatten, wenn der in der Mitte, also wenn der Tod kommt. So. Und das ist krass, weil das ist natürlich toll, aber das funktioniert nicht mehr, weil die Sonne jetzt so stark ist, dass man denkt, das ist schon der Tod. Also, es ist ja, ich frage mich auch, wie du das machst. Also mit, nein, es ist nicht mehr, wenn man das sich bei 24 Grad im Sommer oder so, aber es ist so heiß. Ich habe, glaube ich, gelesen, ihr habt mal auf der Bühne gemessen, 51 Grad. Und da frage ich mich, wie macht man das? Also ich meine, mit dem Wasserhaushalt, es wird ja viel über dich gesagt und es gibt viele Beschreibungen, aber eigentlich ist es ja wie so ein, es gibt Sportler und es gibt irgendwie Extremsportler und es gibt Schauspieler und es gibt irgendwie Extremschauspieler. Und auch, ich meine, du hast auch Kolleginnen, die sind 70 und so weiter. Wie geht das?
Also die erste war wirklich eine große Herausforderung, da war ich selber völlig verwirrt körperlich, da hat mir alles so wehgetan und jetzt habe ich mich schon so daran gewöhnt, dass einfach eine Konzentration ist. Okay, ich weiß, heute ist es heiß und dann ist es auch geschafft. So.
Ja, also, man kann das dem Körper trainieren, beibringen, auch sagen.
Dass, ja, das, also ich meine, ganz ehrlich, 2 Stunden in der Hitze spielen ist ja eine Sache, aber es gibt ja sicher viel schlimmere physische Herausforderungen für Menschen, die so, also es ist machbar.
Es wird gerade verleugnet, dass die Übersterblichkeit zunimmt durch die Hitze. Es wird politisch geleugnet. Es ist eine Belastung für alle. Und auch für das Publikum. Aber
wenn man sich mental darauf vorbereitet, ist es zu schaffen.
Ja, du schaffst es ja auch. Heute 17 Uhr wieder. Mhm. Ich habe, glaube ich, gelesen, ist die 12. Vorstellung heute. Die 12. und dann kommen noch 4. Also ist schon 3/4 sind rum. Ist es traurig, dass es nur noch 4 sind? Oder bist du dann froh, machst du auch eine Zäsur mal wieder nicht bei 50 Grad auf die Bühne?
Ein lachendes und ein weinendes Auge.
Natürlich. No. Natürlich, ja.
Also einerseits ist man froh, dass es geschafft ist, und andererseits ist auch schade, dass es wieder vorbei ist. Also. Im Theater immer so. Also Theater ist immer ein bisschen wie Sterben. Du schaffst deine Welt,
ja,
und mit der Aufführung ist sie vorbei.
Ja.
Und dann denkst du so, schade, jetzt hätte ich es gerne nochmal und vielleicht kommt es ja nie wieder. Das weiß man ja nie. Also ein Stück, was zu Ende ist, am Abend, man weiß nie, ob es nochmal kommt. Das ist schon eine komische...
Weißt du es jetzt auch noch nicht, ob du 27...
Nee, weil ich weiß schon, aber beim Film, weißt du, du kannst dich noch 200 Mal anschauen, der Film ist fertig, aber das Stück ist immer wieder aufs Neue ein Erlebnis oder ein Abenteuer. Es gibt so viele Fehlerquellen im Theater, also unendlich viele Fehlerquellen, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass es wieder geklappt hat, ja.
Aber du bist ja nun du bist ja nun das Beispiel dafür, dass du dir, das hat vermutlich was, kannst du sagen, was damit zu tun, dass du ja Legastheniker bist, also dass dir schwerfällt, Texte zu durchdringen oder du kannst dir nicht Prima Vista lesen. Also wenn ich dir jetzt einen Text geben würde...
Also ich war wirklich beeindruckt, ehrlich gesagt, wie du gerade vorher das Zitat da gelesen hast von Max Reinhardt. Dachte ich mir, wenn ich das so könnte wie du, dann wird mir so viel Arbeit erspart sein, dass ich brauche dafür einen ganzen Tag, um das jetzt hier so vorlesen zu können, weißt du?
Aber da
muss ich mir richtig Verkehrsschilder reinschreiben in Text, je langsam, da leise, da eine Luftholzäsur. Ich muss mir richtig, und bis das mal inkorporiert ist, muss schon ein bisschen Zeit vergehen, ja? Also ich könnte nie so frei da aus dem Papier das da so vortragen, dass das jeder versteht.
Aber dafür, gut, jeder Vorteil hat seinen Nachteil oder jeder Nachteil hat seinen Vorteil. Dadurch aber durchdringst du sie in viel größeren Aufwand, Zeitaufwand, aber dadurch behältst du sie ja auch ganz lange und kannst sie nicht wieder abgeben.
Genau.
Man ist doch toll. Also ich meine, man gibt ja auch welche, die sagen, ja, jetzt habe ich den Werther 15 Jahre gespielt, es reicht. Nein, ich habe ihn einmal erarbeitet, also bleibt er bei mir.
Und ich habe es jetzt unbedingt in Hallein gemacht und es war eine wunderbare Vorstellung. Da war ich selber so überrascht, was das so hergibt. Also, dass das, obwohl es schon so lange da ist, einfach so fresh war und so crazy. Also, da denke ich mal, das ist schon ein unglaubliches Glück, dass man dann so ein Land oder so ein Ort oder so ein Geheimplatz hat, der so viel Power hat und der dann immer wieder so aktiviert werden kann, ja.
Aber das kann er. Du kannst, ich meine, du hast ja ganz viele. Wir haben ja jetzt noch nur über 2 geredet. Da kommt ja noch dazu, zu deinem 50. können wir gerne darüber reden. Hast du dir den Hagestolz geschickt? Zwischendrin hast du den Hagestolz von Albert Stifter dir geschenkt, wie man lesen konnte. Aber du hast auch Kafka gemacht. Der Prozess Kafka Amerika, also ganz komplexe Texte. Und dann kannst du aber Schublade auf und sag, heute Werther. Ja, das meine ich mit dem Vorteil. Wenn du ihn durchdrungen hast, bleibt er immer bei dir. Das ist Wahnsinn, ja. Mhm. Und weil wir da über die Wege...
Wie so Wohnungen im
Kopf, du kannst, umziehen. Du ziehst um und kannst dann dort reingehen. Das ist toll, ja. Das ist krass. Ja. Das ist faszinierend. Man kann die ja alle, das kann ich nochmal als Tipp geben, man kann die ja alle hören bei den... Streaming-Diensten, will die nicht namentlich nennen, aber bei allen Streaming-Diensten kann man die Sachen hören.
Wie das Lied eben auch von vorhin, das ist auch da. Also
das war die Short-Version, es gibt noch eine Long-Version.
Dance-Version.
Die Dance-Version.
Dance-Short-Version.
Die Dance-Short-Version, aber es gibt noch eine Dance-Long-Version.
Die dauert 30 Minuten und dann gibt es eben noch eine Text-Version, also die ist textlastiger und nicht so musiklastiger.
Und dann war es, apropos Musik, dann war es irgendwie zwangsläufig, dass du deine Auftritte prägende, also finde ich, Band, die Elektrohand Gottes, dass du die kreieren musstest, sozusagen. Das war dann nach Jedermann, der Jedermann lief hier bei diesem Young Directors Project und dann war es auch weg.
Dann war es im Thalia-Theater.
Ah, dann war es im Thalia-Theater.
Und parallel zum Thalia-Theater habe ich diese Band, das Bandprojekt entwickelt und eine eigene Reisevariante, die ist jetzt eben jedermann reloaded, wie sie ist. Und das war dann parallel gelaufen. Da habe ich im Thalia-Theater die Verabredung gemacht, dass alle Aufführungen, die nicht wahrnehmen wollen, ich mit der Bandvariante bespielen kann. Und das ist dann immer größer geworden. So. Und die ursprüngliche Variante hat das Thalia-Theater so nie verlassen.
Ja.
Da waren, sagen wir mal, 30 Aufführungen im Thalia-Theater in einer anderen Orchestrierung und einer anderen Bühnenfassung, ein anderes Kostüm. Und da habe ich gesagt, ich mache eine eigene Fassung. Die hieß dann, darum kam das Reloaded dazu, als Abgrenzung.
Was heißt Reloaded?
Neu aufgeladen.
Ah, doch.
Durchgeladen.
Durchgeladen, also.
Genau.
Okay. Und seitdem, und das ist ja auch eine, du füllst Seele oder sogar Räume. Ich habe das jetzt Burg Klamm vor 3000, aber du füllst ja unglaubliche Säle damit, mit der Band. Ich habe es im Globe in Wien gesehen. Es war auch eine tolle Bühne dafür. Weil es ist ja wirklich wie ein Rockkonzert und du bist der Bandleader, der nicht singt.
Genau. Es ist ein Theaterstück und Rockkonzert in einem, also gleichzeitig.
Ja.
Und das ist eine wirklich tolle Konzeption. Also du kannst, wenn du die Sprache nicht verstehst oder die sich nicht interessiert, kannst du ein Rockkonzert genießen. Wenn du aber ein Theaterstück sehen willst, hast du ein Theaterstück, das du gesehen hast und es ist zufällig auch ein Rockkonzert gewesen. So.
Ja, das kann man so verkürzt sagen. Andererseits hilft ja das, naja, ich finde auch, wenn man andere Sachen, wenn man sich jetzt vielleicht den Hagestolz oder auch, na gut, das ist noch ein anderes Genre, deine Schillerballaden, das ist ja nochmal ein anderes Genre, aber die Musik trotzdem transportiert ja Gefühle. Ich meine, du hast alles gemacht, Oper noch nicht, weil du nicht singst, aber Musik transportiert natürlich Emotionen viel, viel besser als Sprache. Irgendjemand hat geschrieben, du bist ein Didaktiker, also im Sinne von Lehrer neuen Zuspruchs, weil du die Gipsköpfe zerschlagen hast oder zerschlägst und in reine Energie verwandelst. Das fand ich eine gute Beschreibung.
Mhm.
Und was ich auch toll finde, ist, dass mit diesem Format, was ja, deine Kreation ist so mit dem Schatten von Stehmann vielleicht oder so, weil der macht ja auch immer Musik und Theater zusammen, aber dass du damit auch junge Leute erreichen willst. Also du hast ja richtig einen inneren Auftrag zu sagen, ihr müsst euch mit dieser Klassik beschäftigen, oder?
Also ich sage, das ist Potenzial und es wäre schade, wenn dieses Potenzial nicht wahrgenommen wird oder das verkannt wird oder einfach im Bücherschrank verschimmelt. So, ja?
Ja, die werden jetzt alle aussortiert und irgendwie ein Antiquariat will die auch nicht mehr haben und keiner will mehr Bücher stehen haben heutzutage und dann sind sie irgendwann weg.
Mhm.
Oder du googelst das und kriegst eine verhunzte Fassung. Gibt es ja dann im Internet, wenn du jetzt suchst du mal den Handschuh oder die Glocke und dann findest du im Internet Fassungen, die stimmen nicht. Man muss ein Buch in die Hand nehmen.
Richtig.
Ja. Die Glocke hat mich umgehauen.
Ja.
Wenn wir jetzt noch Zeit haben, können wir noch die Glocke spielen. Ich kann das nur sagen. Hören Sie es sich an. Das ist wirklich, das ist toll.
Das ist auch wirklich, darauf bin ich wirklich stolz. Also die Aufnahme auf dem Schillerballaden-Rave-Album, Glocke, 45 Minuten oder 40 Minuten, ist für mich eigentlich eins der Höhepunkte in meinem Leben. So.
Ja.
Kann man sich mal einfach hinsetzen und es anhören. Kopfhörer, Flugzeug irgendwo. Bombe. Ja. Man will es nicht glauben, aber das ist so ein toller Text. Und das man liest den ja auch so nicht, weil man liest Schillers Glocke nicht. Das ist der Inbegriff von Hate-Poesie. Also das ist von Schule oder von... Das ist einfach nichts. Aber wenn man es immer anhört, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Auch dichterisch, wie sich das verformt, das Versmaß und... Da gibt es eben ganz eine strenge Form in der Mitte, immer wie die Glocke hergestellt wird. Das ist so eine Beschreibung, wie die Glocke produziert wird. Und das ist immer so ein beruhigendes Element. Und dazwischen franzt die Erzählung total aus.
Ja, aber es ist auch ein Tisch. Aber es ist ja auch ein Fest, ein gesellschaftliches Fest.
Ja.
Das ist toll, weil die ganze Gesellschaft hat Teil. Das ist ja eine Schöpfung.
Genau.
Und dann gibt es diese Form aus Erde und Lehm und dann kommt der erste Klang. Und das ist ja eine ganze Welt, die da...
Auch ein großes Rätsel, ob es überhaupt klappt.
Genau, ja. Da geht es um eine Schöpfung, um eine Erschaffung. Genau. Und die,
eine Erschaffung, was Gigantischem.
Ja.
Und das kann man mit allem gleichsetzen. Das kann ja alles sein, was wir so schaffen als Menschen.
Ja.
Ja.
Das ist toll. Mhm. Irgendwo hast du gesagt, das ist der finale Text, den kannst du immer dich mit dem beschäftigen.
Richtig. Und immer, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug oder was genervt bin, dann höre ich das an, um mich wieder zu beruhigen. Ja. Das ist eine schöne Sache.
Ja. Das empfehle ich auch. Also den Chiller Rave auf dem Kopfhörer und beim Fliegen oder im Zug und so hören. Ich habe das im Zug immer gehört und dann so auf dem Noise Cancelling Kopfhörer und dann bist du in einer ganz eigenen Welt.
Stimmt. Ja?
Das fährt. Das. Naja, weißt du, weil hier kennt man, da kommen wir gleich drauf, hier kennt man dich als Jedermann oder als Dr. Schnitzler aus dem Fernsehen. Aber ich glaube, dass unser Publikum heute hier ist, weil du hier auf dem Domplatz den Jedermann spielst. Aber du bist ja noch so viel, viel, viel mehr. Deswegen will ich da auch noch ein bisschen Augenmerk drauf.
Das ist ja an und für sich klar, man geht ja nicht irgendwo hin, kreuzt was an und ist dann Jedermann am Domplatz. Das ist ja der Höhepunkt einer langen Entwicklung. Bei jedem Darsteller, würde ich mal sagen, ist das dann sozusagen ein Plateau, was erreicht ist, wo viele Leitern und Wege hinführen sozusagen. Ja. Und das finde ich auch schön von dir, dass du dir die Zeit nimmst, das zu analysieren, wie man da hinkommt, weil das ist wirklich kompliziert. Also, und es war auch bei mir, also ich bin da wirklich ein lebendes Beispiel, wie komplex der Weg zum Domplatz ist. Ich bin da einmal eingesprungen,
genau,
da wurde ich gefragt lang, dann wurde die Truppe davor rausgeschmissen, dann wurde ich da gefragt, also völlig absurd. Also,
und dann bist du Jedermann geworden, weil jemand anderes gerade abserviert wurde.
Ja, genau.
Auch noch?
Ja, das hat überhaupt keine Logik, es ist überhaupt nicht sauber, es ist einfach ganz...
Aber das ist tröstlich, dass du das sagst, man stellt sich das immer... zauberhafter, poetischer vor. Jetzt kommt das Taxi und die Dame oder der Mann mit dem schwarzen Koffer sagen, hier. Ja, okay.
Auch selbst das Einspringen war so widersprüchlich. Das war ja auch eine ganz widersprüchliche...
Also das können wir vielleicht nicht alle wissen, dass 2018 hat sich jemand bei den Salzburger Festspielen, ist ihm eingefallen, dass du Jedermann Spezialist bist und dich dann angerufen, ob du in 24 Stunden, 30 Stunden hier am Domplatz stehst. Und mit Stefanie Reinsberger, ne? Mhm. Als Poolschaft einspringst.
Also es kam mir überhaupt noch nie vor, dass ein Jedermann ausgefallen ist. Und das war einmalig. Und dann war, und in der Oper ist es üblich, dass man eben einen Ersatz hat, weil die Partitur kann jeder singen, der das drauf hat.
Ja, klar.
Und das ist egal, in welcher Inszenierung. Du kannst also die Partitur singen und dann sagt dir jemand, wo du gehen musst und dann ist es übertragbar.
Ja.
Aber im Theater gibt es keinen Ersatzschauspieler. Also entweder man konzipiert das von vornherein, dass es eine A- und B-Besetzung gibt. Das haben wir jetzt zum Beispiel hier bei manchen Rollen, weil die A-Besetzung nicht durchgehend da sein kann, wird sozusagen aus dem Ensemble schon wer eingeschult, aber generell gibt es das nicht. Ja. Und da ist halt der einzigartige Fall passiert, dass der Jedermann krank war und dann haben die händeringend in einer langen Telefonaktion gesucht und ich war der Letzte, der halt dann da gefragt wurde und ich habe das dann ganz kühn zugesagt. Warum konnte ich das? Weil ich schon 5 Jahre mit Jedermann Reloaded auf Tour war und mir das dann einfach zugetraut habe. Ja. Aber das war so ein life-changing Moment und auch in sich so kompliziert herzustellen. Also es war schon kompliziert und komplex. Ja. Und man denkt dann, das wäre der Einstieg in den Domplatz, aber war es überhaupt nicht. Also danach,
lass uns doch ganz kurz 2018 am Domplatz bleiben, weil ich habe, das ist ein schönes Kapitel in dem Buch, was Sie natürlich auch draußen signiert kaufen können. Aber das ist ein schönes Kapitel, wie du die Proben, also du wirst da rumgeführt und die erklärt man dir. Natürlich ist es anders, andere Arrangements, andere
Textfassung.
Und du hast einmal alles so kurz durchgemacht, außer die Szene mit Stefanie Reinsberger, weil die gesagt hat, das machen wir so.
Genau. Ja. Das war die einzige Wahrheit auch, weil alles, was die mir gesagt haben, ich sofort vergessen.
Ja.
So wie was die, da schreien irgendwelche Leute was ins Ohr, was du machen sollst, was das bedeutet. Also.
Aber das muss ja so ein Theatermoment pur gewesen sein. Wir kennen das ja, wenn es so eine Irritation gibt, dann lebt es ja. Dann kriegt das ja eine ungeheure Lebendigkeit.
Und das muss man in dem Moment erkennen.
Hast du.
In letzter Sekunde, sagen wir mal so. Also du wirst ja wie so ein Paket rumgeschoben.
Ja.
Und das geht.
Die Kollegen helfen auch und sagen.
Genau. Und dann, das denkt man, war aber nicht so. Du wirst aber am Anfang, wenn ich vor der Vorstellung war, dann wurde mein Kostüm genäht und es waren so viele Nebensächlichkeiten, die für mich überhaupt nicht keine Wichtigkeit hatten, bis ich dann eben eine Viertelstunde vor Auftritt mich kurz hingesetzt habe und nachgedacht habe, worum geht's denn da eigentlich? Also was mache ich denn da überhaupt? Ja? Und das war der entscheidende Moment, dass ich gesagt habe, ich muss versuchen, diese Geschichte, die Dramaturgie irgendwie zu übertragen. Also egal, ob ich jetzt richtig stehe oder ob das so. Und das andere war wichtig, dass man mir gesagt hat, dass der Tisch, das war nämlich ein ganz wichtiger Moment im Stück, aus Zucker ist auf den darf ich auf keinen Fall draufsteigen, weil der an einem bestimmten Punkt zusammenbricht. Also, und das war konzipiert, dass wenn der Tod kommt, die Bühne sich hebt, ich weiß nicht, 45 Grad, ja. Und alles in sich zusammenfällt, also das ganze Leben zerfällt.
Ah.
Und drum, und das war ein ganz wichtiger dramaturgischer Moment im Abend, und drum durfte ich den Tisch nicht sozusagen bespielen, ja? Auch in Rage nicht draufspringen und so weiter, weil der sowieso zerbricht. Ja? Und das waren die einzigen zwei Komponenten, die sozusagen wichtige Informationen waren, und der Rest war dann einfach...
Du bist auch nicht draufgesprungen, das hast du dir jetzt... Naja. Wenn man in Rage ist.
Ja, ich spiele Rage, aber ich bin nicht wirklich in Rage. Also,
das ist,
baut sich eine Verkehrsschilder, das ist ganz wichtig. Also man kann nicht irre sein.
Nein, aber die Grenze.
Schauspieler sein ist irre spielen, aber nicht irre sein.
Das ist ganz wichtig. Das wissen wir. Trotzdem ist die Grenze. Das wissen wir
nicht. Also die meisten Leute glauben, man ist irre, oder man ist, oder wenn man eine Bierflasche in der Hand hat, glauben die, man ist Alkoholiker. Aber dass da Wasser drin ist, denkt keiner so wirklich drüber nach oder so.
Aber du arbeitest doch an dem Mythos, dass alle denken, es ist echt.
Natürlich.
Na gut.
Wie ein Zauberer.
Dann haben wir doch eine ungeschminkte Wahrheit. Es ist nicht alles echt. Ah, super, danke.
Aber die Energie ist echt.
Die Energie muss echt sein.
Ja.
Aber das ist die Frage.
Der Glaube ist wichtig.
Der Glaube.
Wir glauben alle zusammen an dasselbe.
Ja.
Das ist Theater.
Das stimmt. Das ist toll. Ich war, um jetzt 2018 abzukürzen, es war, jedenfalls hast du gedacht, jetzt bist du angekommen, und dann kam nichts mehr.
Genau.
Kein Anruf, kein Bitten, dass du jetzt nicht...
Dann ging es bergab. Dann kam Alkohol ins Spiel. Gefängnis,
Prostitution. Bloß gut, dass du ja noch die in dem anderen Teil hier noch die Vorstadtweiber hattest.
Ja, die waren auch schon abgedreht.
Die waren auch ab.
Ja. Oh. Alles vorbei.
Dann
bin ich auf die schiefe Bahn geraten.
Das kann eine große Krise sein für
dich. Riesengroße Krise.
Ja. Es gibt nur, wenn wir jetzt gleich zum Jedermann kommen, noch zwei tolle Dokumentarfilme, die ich auch gesehen habe. Die kann man gar nicht sehen, die muss man sich geben lassen. Oder irgendwo ausleihen. Katharina Pethke hat mir Jedermann und ich gegeben. Schöne Grüße. Und der Glanz des Tages, den kann man auch nicht mehr überall sehen. Den gibt es irgendwie bei Pay, doch bei...
Den kann man schon streamen.
Den kann man streamen. Ich habe einen Dokumentarfilm.
Ein Spieldokumentarfilm.
Ja, genau. Tizza Kuvi und Rainer Frimmel. Da sieht man dich auch gar nicht wahnsinnig. Das fand ich interessant, weil die beiden Filme geben ein ganz spannendes Bild von dir, nämlich fast melancholisch. Man, da gibt so Einstellungen, so nach der Vorstellung, immer leere Garderoben, immer einsam eigentlich. Am Fenster, da darf man noch nicht mal rauchen, aber nur so. Da habe ich gedacht, das ist krass. Also man sieht die andere Seite, also nicht die Wahnsinnige, sondern die der Arbeit. Immer diese Umzüge, da sitzt man, da muss ich wieder, da kommt der Durchruf, Herr Hochmeier zur Bühne, bupp. Das ist schon, das hat nichts mit Glamour zu tun, ne? Es ist schon.
Es ist, ja, das ist halt die andere Seite von der Medaille, ja. Also Theater ist schon ein einsames Ding. Also es ist, für mich war das lange eine Ersatzfamilie, und da habe ich mich richtig total fallen lassen und habe da so meine Welt gefunden. Hm. Aber ich habe mich dann irgendwie dann durch dieses Fernsehen auch rausentwickelt, und das war dann auch gut. Also dass man auch in die Welt rausgeht, dass man aus der kleinen Welt in die große geht, wie Faust eben auch. Ja. Zuerst sehen wir die kleine Welt, dann sehen wir die große Welt, und das muss dann schon stattfinden. Also ich hätte es bis zu einem Lebensende nicht an einem Haus ausgehalten. Also es wäre nicht denkbar für mich, ja. Und so kann ich immer wieder zurückkommen oder habe halt meine Produktionen oder auch den ganzen Sommer hier sein.
Das wollte ich gerade sagen. Du bist ja dann nach viel Abstinenz, also Ensemble-Abstinenz, bist du ja dann vor 3 Jahren hier ins Team von Robert Carson und musstest dich wieder einfügen.
Durftest
sowieso, also das setzt sich voraus, aber trotzdem ist es dann ja, wie viel, 6 Wochen Proben, 5 Wochen Proben?
Erstmal waren es 7 und jetzt sind es 2,5, so ja.
7 Wochen Proben, wieder ein ganzes Ensemble, Jedermann reloaded, aus dem Kopf löschen.
Genau.
Jetzt hast du ja eine Mutter, die der müsste zuhören.
Richtig.
Kannst ja nicht selber spielen. Aber das ist ja nicht leicht, oder? Wenn du weißt ja, du bist ja nicht überrascht. Man muss ja als Schauspieler überrascht sein, was der Partner sagt. Aber du kennst das ja alles.
Ja, das stellt man ja ab. Das ist ja.
Ja, aber ich sage ja, das ist ja auch, das muss man dann abstellen.
Das ist wie die Hitze. Also man weiß, da kommt Hitze, dann muss man das aushalten. Dann weiß man, das ist man im Ensemble. Man lernt sich da flexibel in die Umstände einzufügen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Schauspieler, dass man das lernt, immer wieder auf die Umstände zu reagieren. Das ist das Allerwichtigste.
Und ich habe gedacht, wie wird das wohl sein, der Jedermann? Ich habe jetzt Reloaded gesehen, mir ein bisschen Bild gemacht, am Freitag auf dem Domplatz gesehen, wie gesagt, bei der Hitze. Und dann habe ich gedacht, der Widerspruch, den ich gedacht habe zu sehen, so groß war der nicht, weil du doch auch dort als Jedermann auch die Kraft reinbringst, die du bei Reloaded hast, oder auch ein bisschen, ich will jetzt nicht, so ein bisschen das Punkhafte. Also das, dieses mit aller Kraft am Leben hängen, das ist dann schon Hochmeier. Das ist dann eben nicht, das klar ist bei jedem Schauspieler so, aber es war, ich fand
es. Das ist ja das große Glück, dass man das verbinden kann, dass ich jetzt so mit Reloaded experimentieren konnte, eine Erfahrung machen konnte, die kann ich dann am Domplatz mitbringen. Ja. Dann habe ich wieder am Domplatz eine Erfahrung, die kann ich wieder zu Reloaded mitbringen. Ja. Also die Ordnung, die ich am Domplatz erfahre, kann ich bei Reloaded einsetzen.
Ja.
Also Robert Carsten ist ein Spezialist für jedes Detail, jede Gabel, jede Serviette, alles ist inszeniert, da bleibt nichts über, das ist, jedes Töpfchen hat da sein Deckel, das ist alles perfekt. Und das kann ich wieder bei Reloaded einpacken und sagen, okay, ich habe hier so viele Requisiten, verliere ständig, geht was kaputt, kann ich jetzt auch mal eine Liste machen und mal nachdenken. Ja, weil ich habe immer auch Energie daraus gezogen, dass das so chaotisch ist. Ja,
ja.
Also diese posttraumatische Energie, das merkt man, stellt hier ein paar Sachen auf die Bühne und schaut, wie das reagiert aufeinander und danach ist alles kaputt.
Ja.
Finde ich geil, aber kann man auch mal vom Domplatz lernen, dass eben nicht alles immer kaputt sein muss und ich selber auch nicht kaputt sein muss.
Ja, das war ein großer Partner für dich, Nicolas Stehmann, über Jahre, dass ihr entwickelt habt, tatsächlich dieses postdramatische Theater. Also das, ihr seid ja die Signature Company sozusagen.
Gibt sicher andere auch noch.
Also, gibt's auch andere. Aber
für uns selber war das ein ganz wichtiges Momentum oder Erlebnis, dass man da seine Theatersprache findet, seine Formensprache findet.
Mit dir?
Gemeinsam.
Gemeinsam, ja. Also ihr beide gemeinsam.
Und wir waren zusammen in der Schauspielschule. Und dann haben wir die ersten Stücke zusammen gemacht und haben wirklich, sagen wir mal, mindestens also schon 15, 20 Jahre extrem eng zusammengearbeitet, ja.
Ja. Und Hamlet in Hannover. Ist mir eingefallen, den habe ich gesehen.
Ja? Ja. In Hannover oder?
In Hannover. Mhm. Diese RAF, so eine RAF
Zitat.
Zitat, mhm. Wo die alle da an der Wand stehen, wie bei Kommune 1 mit den Hosen runter und so. Mhm.
Da war ich wirklich nackt. Also,
da warst du nackt, das stimmt.
Da war ich sicher 15 Minuten nackt auf der Bühne.
Stimmt.
Als Provokation im bürgerlichen Elternhaus sagte Hamlet, hey, das ist jetzt Revolution, ich ziehe mich nackt aus, habe eine Knarre und baller da nackt herum und so. Und das war nackt, ja, aber das am Domplatz ist so wieder auch absurd. Also,
dann müsst ihr nochmal das nächste Mal diesen Tongürtel ablegen.
Ja,
stimmt. Der stört. Das Bild ist nicht perfekt. Also, weil
Absehensleistung.
Ja.
Die Absehensleistung des Zuschauers wird gefordert.
Die Absehensleistung.
Ja, ja. Man muss abstrahieren und sagen, der ist nackt, aber der hat halt einen Tongürtel, weil sonst hören wir ihn nicht.
Ja, ja.
Also er ist quasi nackt.
Ja, ja.
Die Absehensleistung.
Absehensleistung. Also nicht die Sehensleistung, sondern die Absehensleistung. Ja. Das sagen wir jetzt immer, wir sehen davon ab.
Richtig.
Aber du wusstest doch eigentlich, ich meine, ganz kurz nochmal zu den Salzburger Festspielen und Jedermann, du hast gesagt, der Jedermann traf eine Leerstelle in dir oder ein Vakuum, weil du Inszenierung gesehen hast, das war die mit Uli Tukur und Sophie Reuss. Und dann hast du das Paradox erlebt, das Stück hat dich kaum was angegangen, aber das mediale Drumherum war so groß, das hast du nicht verstanden.
Genau.
Verstehst du es jetzt?
Bestens, aber das ist ja... Da musst du ja mal reinwachsen. Also das ist jetzt nicht per se lesbar.
Ja. Weißt du, was Sophie Reuss gesagt hat nach ihrer einzigen Spielzeit?
Nein.
Ich hasse diesen österreichischen Tittenfetischismus.
Tittenfetischismus?
Österreichischen Tittenfetischismus und dann ist sie gegangen.
Interessant, ja.
Ja. Also und da wunderst du dich, dass die über Unterhosen reden.
Richtig.
Da musst du ein bisschen... Gleichbehandlung muss ja sein. Warum sollen wir immer nur über die Frauen reden? Können wir auch über die Männer reden?
Richtig.
Körbchengröße, dies, das.
Eiergröße.
genau. Das gibt es ja schon im Glanz des Tages. Wie heißt der Partner da? Der
Walter Sabel.
Walter Sabel. Da gibt es doch die Szene, die ist sehr schön. Du hast in der Ehrengalerie des Burgtheaters eine
Ein Relief.
Ein Relief, genau. Ein Relief, lebensgroß.
Ich auch nackt.
Auch nackt. Und dann sagt der Kollege Sabel im Film, sag mal, da hätten sie aber noch ein bisschen was machen können. Mhm. Also, aber du, das ist ja auch ein Teil von dir. Ironie ist dir ja nicht fremd, auch Selbstironie.
Daran arbeite ich.
Es gibt ja jetzt von Hochmeier, wo bist du, auch eine Bühnenversion.
Genau.
Habe ich gelesen, eine Kritik. Und da gibt's, dann setzt du dich auch auseinander mit Zuschreibungen. Die lustigste war?
Gottloser Scheiß.
Nee, das ist, ja, Gott. Aber dann gibt's noch eine, die war krass. Genital statt genial.
Stimmt.
Aber du benutzt das ja selber in deiner Performance. Du integrierst das in die. Das ist aber auch postdramatisch, nämlich.
Ist alles Energie.
Ist alles Energie.
Alles Nutzen. Es ist nicht. Das ist, man darf sich dieser Verurteilung nicht hingeben.
Ja, genau. Gut und Böse, lass mal weg. Na, genau. Gut und Böse ist alles oder richtig genau. Falsch. Weg.
Also am Ende des Tages geht es immer um Entertainment, ja. Und man will, dass Energie fließt und dass irgendwas passiert.
Ja, ja.
Und wenn man denkt, okay, der ist jetzt zu sehr da auf sich bezogen oder zu eitel oder zu sehr gekränkt, das interessiert einfach niemand. Und wenn man sagt, wir stehen da irgendwie drüber und lachen gemeinsam über diesen Umstand oder analysieren gemeinsam, wie komplex das alles ist,
Ja. Dann
wird es ja dann vielleicht interessanter.
Ja, insofern bist du auch ein Jedermann für jedermann. Also schon. Also du genießt das Bad in der Menge. Ich habe dich dann mit dem Fahrrad zur Vorstellung fahren sehen, so Stunde vorher schnell mit dem Fahrrad über diesen Naschmarkt da, wie heißt das? Ja,
Viktualienmarkt.
Das ist der Viktualienmarkt. Ich kenne mich nicht so gut aus in Salzburg, danke, da mit dem Fahrrad noch schnell irgendwie was gekauft oder was und dann schnell aber du genießt das.
Es ist Teil der Sache.
Also ja, aber das
ist Teil
der Sache.
Die Bühne ist überall. Salzburg ist eine einzige Bühne und darum nehmen wir das alles mit. Das ist doch gut.
Aber das ist eine gute Einstellung, weil es gibt auch bestimmt andere, weiß nicht, wie dein. Du stehst ja in der Reihe von vielen berühmten Jedermännern. Hat das Klaus-Maria Brandauer damals bestimmt nicht so gemacht.
Weiß ich nicht. Aber die Zeiten ändern sich und du musst auch.
Ich weiß, die Zeiten, na klar, du hast, besser kann man es nicht sagen. Salzburg, ganz Salzburg ist eine große Bühne und jeder hat da einen Auftritt.
Genau.
Also auch die Zuschauer haben einen Auftritt.
Richtig.
Das ist.
Alles ein Teil der Performance.
Genau. Und eigentlich müsste man Eintritt verlangen.
Oder gar keinen Eintritt.
Oder gar keinen Eintritt.
Alles ist frei.
Das ist auch gut, ja.
Alle Stücke sind frei, alles ist frei.
Aber dann...
Alle dürfen in alle Stücke gehen, so oft sie wollen.
Das würde nicht funktionieren.
Das wäre so geil, ich fände das so super. Bist du deppert.
Das
okay. Dass man ein Ticket kauft und man kann sich alles anschauen, solange man will. Das wäre doch Wahnsinn, oder?
Das ist eine Utopie. Also gehen wir heute mit einer Utopie raus und da denken wir drüber nach. Das ist fantastisch.
Also Salzburg ist eh wie so ein Bühnenbild. Also alles, die Burg, alles ist ein Stück und man kann überall reingehen und bleiben, solange man will, mit allen Schauspielern reden, mit allen Schauspielern schlafen. Man kann alles.
Zumindest mal anfragen. Ja, genau.
Only yes is yes.
Only yes is yes.
Genau.
Das ist eine tolle Vorstellung, da arbeiten wir dran. Das gefällt mir. Ich wollte aber einen noch mal ganz kurz zurück. Wir können nicht so lange, ich weiß, weil. Aber du besuchst uns auch mal im Theatermuseum.
Sehr gerne.
Dann machen wir Teil 2. Das machen wir eine Fortsetzung. B-Edition.
Wien-Edition.
Die Wien-Edition, ja, sowieso. Das machen wir gerne. Das kann man dann nachhören als Podcast, auch da überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Also diesen und den nächsten dann auch. Oder sie kommen alle nach Wien. Aber der Jedermann, ich muss jetzt noch mal fragen, weil ich glaube, ich habe einen Fachmann hier, der das ja 2013 spielt. Was fasziniert dich? Also man gibt ja auch kritische Stimmen. Was fasziniert dich selber an diesem Jedermann-Stoff? Eine, du spielst es durch, du erlebst den Kipppunkt, aber was fasziniert dich an der Geschichte?
Das Rätsel, dass wir leben und sterben müssen, das ist ein Rätsel. Also wir Menschen wissen, dass wir sterben können, jederzeit. Also jederzeit. Es kann der Unfall und Tod sein.
Ja.
Und das ist eine ganz komische Situation. Und dieses Stück, unter anderem dieses Stück, geht mit diesem Rätsel sehr offensiv und sehr klar um und sehr poetisch um. Und das gefällt mir. Da treten auch Figuren auf, die wir so nicht denken können. Das Geld redet oder der Tod redet oder die guten Werke reden. Und das finde ich so reichhaltig und so faszinierend, dass ich es einfach gern mache immer wieder. Ja? Als Erinnerung, wo ich gerade stehe oder mich selber positionieren darf.
Also dieses, Und ist das dann, also der Lebenswille oder die Lebenslust und das Wissen um den Tod, das, genau, dass wir täglich mit uns.
Ich habe eine sehr nahe Freundin gehabt, die ist vor ein paar Monaten gestorben an einem sehr aggressiven Krebs. Und dieses Wissen, dass man nur ein Jahr oder einen Monat zu leben hat, das wird immer weniger. Und das hat dann immer wieder jedermann zitiert. Also das ist schon auch eine Hilfe. Oder ein berühmter Schauspieler, der sehr verarmt ist in den letzten Jahren oder was, der ist im, wie ist das nochmal, wie so ein Ort, ein Sterbehaus, wie heißt
das? Ach so, Hospiz.
Hospiz, genau. Hospiz gelegen und hat ihm einem meiner Musiker die CD gegeben damals und hat sich das eine Woche lang zum Sterben angehört, die Platte. Und das fand ich einfach so rührend und so, da hat das so einen Sinn gehabt, dass wir diese Platte gemacht haben. Also nur für diesen Menschen hat diese Platte einen Sinn gemacht, dass der einfach eine Musik hat, einen Text, wo er sich auf sein Sterben vorbereiten kann. Ja? Und das ist die große Qualität des Stücks in meinen Augen.
Aber es gibt ja immer noch den Moment, das finde ich ganz toll, also alle, ja, aber es gibt ja noch den Moment der Reue, also der Jedermann, der reiche Mann.
Ist alles drin. Also
ja, ja, aber dass der dann so schnell geläutert werden darf.
Er hatte nur eine Stunde Zeit. Also
der, ja, ja. Achso, ja gut, ja gut. Ja,
der ist jetzt, ja, sagen wir mal, das Wort,
ja,
böse.
Ja.
Bis jetzt Punkt X ist er böse und auf einmal hat er eine Stunde Zeit, sich zu läutern. Und dann nutzt er sie doch perfekt. Er hätte die Stunde nicht genutzt, wäre das nicht so schnell gegangen. Klar, aber dann hätte er es gar nicht gemacht. Also was soll er sonst machen?
Aber er wird dem Teufel entrissen, dem ein, naja.
Ist ja auch nur ein Bild.
Ich weiß.
Also ich glaube, wenn man stirbt, ist alles neutral. Da gibt es kein Böse, kein Gut, kein Alt, kein Jung, kein Schön, kein Hässlich. Ist alles, ja, eins.
In der Bibel steht noch irgendwie, es kommt eher ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel.
Genau.
Naja. Und glaubst du, das wollte ich fragen.
Da passiert, das Kamel geht durchs Nadelöhr. Das ist das Tolle. Ja.
Ja.
Das ist das Entertainment.
Glaubst du, du sagst ja immer wieder, dass du glaubst an die verändernde Kraft des Theaters. Mhm. Also das ist ja auch deine Passion, dass du was mitgibst. Und glaubst du, dass wenn jetzt so ein reicher Zuschauer, ob ihn das Schauen des Abends, des Nachmittags, des Stückes, könnte das ihn zu einem besseren Menschen machen oder zu einer guten Tat verleihen?
Ich denke schon.
Denkst du?
Mhm.
Gut.
Mhm.
Ja, das ist toll.
Also das ist auch mein tiefstes Anliegen.
Das wollte ich fragen, ja, das ist, das finde ich toll. Weil, ja klar, ich meine, wie viele Zuschauer sind da? 2.500? 2.500? Und diese Inszenierung, ich fand die sehr gelungen, ich mochte die, deswegen war ich bei Reinhard, zu dem komme ich gleich wieder, sodass der Geist Reinhards etwas drüber schwebte durch diese Rückkehr zu diesem einfachen, also ohne Bühnenbild, direkt vorm, also Bühnenbild, klar, direkt vorm Portal mit dem Chor, dass es so anfängt, dass es wir sein könnten, die da reingehen, rausgehen. Das mochte ich. Und so, und da kam eben durch diesen Chor eben diese Büßerszene. Die hat mich sehr beeindruckt, wo du dem Chor die Füße wäschst. So, das war dann schon ein starkes Bild. Fand ich toll. Und dann, ja, das ist toll, dass du dafür kämpfst, dass auch einer danach eine gute Tat tut oder drüber nachdenkt.
Das ist der große Wert von Theater. Also,
ja,
das ist jetzt nicht Eisrevue und nicht irgendwas, sondern das soll schon, das darf
er tun. Also, das ist die Frage, ob das eben noch leisten kann. Oder
Theater ist Arbeit für den Zuschauer.
Also, ja.
Theater ist Arbeit und das vergisst man gerne, aber man geht hin und muss auch was leisten, mitmachen. Also, und wenn man nicht will, wird man dazu gezwungen. Man kann sich natürlich auch verwehren, aber mit dem Eintrittsgeld kauft man sich eine Arbeitssession an sich selber. Ja, das ist schon im besten Fall.
Ja, oder so ein Ablass, dass man schon so ein...
Hey, das ist ja bei jedermann. Aber
bei jedermann, ich rede von jedermann.
Generell
Theater, ja, ja.
Ja. Ja, ja. Also und Stücke, wo das nicht passiert, interessieren mich überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt sehe, irgendein tolles Stück, wo ich am Ende weiß, aha, darum geht es in Käthchen von Heilbronn, habe ich jetzt verstanden, das ist mir viel zu wenig. Ich will, dass da irgendwas sich einrastet in meiner Seele, wo ich einfach verändert nach Hause gehe.
Also du hältst an der Möglichkeit, an der Utopie, Kunst und Leben zu verbinden, fest. Man muss von der Kunst was in sein Leben nehmen.
Es ist keine Utopie, sondern es ist für mich schon eine Tatsache.
Ja, nein,
eine Vision.
Vision, ich meine nicht Utopie, ja. Die ist schon, nein, du realisierst die ja auch, aber du hältst an diesem, hältst du fest. Ja. Ich glaube, was Schöneres kann man eigentlich zum Abschluss gar nicht sagen. Mhm. Dass du das glaubst.
Also ich will halt die Zuschauer auffordern, das zuzulassen. Also
ja.
Man sagt, okay, ein Theaterbesuch ist ein Risikovorgang.
Ja.
Es ist, das kann einen wirklich verstören. Und mit der Bereitschaft sollte man da reingehen. Ja. Ich vergesse es ja auch ständig. Ja. Bin immer überrascht, wie mich das dann wieder catcht. Ja. So.
Ja.
Und dass es nicht darum geht, dass man das richtig ausführt. Alle haben brav gesprochen, alle haben. Aber das wird so oft mir vorgeworfen. Du warst da undeutlich oder du warst das und das. Das ist doch völlig egal. Also ist doch völlig wurscht. Oder da hat irgendwas gefehlt. Oder das ist wurscht.
Das ist wurscht.
Um das geht es überhaupt nicht.
Nein, das ist wurscht. Ja.
Das. Und diese Stücke sind auch flexibel und dehnbar und die darf man kneten und darf man verändern und man, wenn das einen sinnvollen Ziel hat, ja. Und wenn man, Ziel ist wirklich, dass man die Leute aufweckt und sagt, denk doch mal über dein Leben nach und denk doch mal darüber nach, wer du bist und was du so vorhast.
Ja, du hast ein neues Wort für dich gefunden oder irgendwie mit dem liebäugelst du so, ein Transformator, sagst du über dich. Du sagst ja gar nicht mehr Schauspieler, sondern du transformierst Energie. Also die. Und das ist aber eigentlich genau das, was sein muss, weil der Text, wenn du ihn nicht liest, also wenn du ihn liest, entsteht ja auch schon mal Energie. Also das sind ja Buchstaben. Das ist wie mit dem Kochen. Ne? Du hast ja mal so was Schönes über das Kochen gesagt. Die Magie des Kochens besteht darin, dass du aus Zutaten, die nichts miteinander zu tun haben, durch ein paar Kunstgriffe, Handgriffe, was zaubern kannst. Und so ist es auch. Es sind Buchstaben. Und wenn ich nicht leiste, die aneinander zu hängen, in Spannung zu bringen, und da gehören ja erst noch mal ganz viele Gedanken, ist ja totes Papier. Und dann musst du diese Gedanken finden und dann musst du diese Gedanken nehmen und dann noch mal transformieren. Das ist ein unendlicher Transformationsvorgang. Und dann musst du es so transformieren, dass das Publikum mittransformiert ist. Und so kann man an einer großen Transformationsmaschine arbeiten, die ganz Salzburg und drüber hinaus und immer mehr erreicht.
Und selbst Werther, wenn er fertig ist, ist ja auch immer noch ein Transformationsvorgang, weil 30 Jahre haben das Stück auch nochmal verändert, weißt du?
So, ja.
Auch. Also es ist ja ständig, es gibt nie einen Endpunkt. Und darum will ich auch nicht aufhören, weil dieser Transformationsprozess immer angeregt ist. Es hört immer auf.
Ja, ja,
ist egal, ob ich jetzt 24 bin, weil im Stück steht, der ist 24, kann mit 80 auch Werther spielen. Der Transformationsvorgang geht weiter.
Das ist vielleicht noch viel schöner mit 80.
Zum Beispiel,
ich habe von einer ganz berührenden Aufführung gehört, die ich leider nicht gesehen habe, in Salzburg vor 3, 4, 5 Jahren, spielten Hans Michael Rehberg und Ilse Ritter Szenen aus Romeo und Julia mit 80.
Toll.
Mit 80.
Ja.
Das muss so unglaublich gewesen sein, weil wenn du diese alten Menschen, die jetzt mal die ganzen Erfahrungen, aber allein und dann noch ihre Erfahrung und dann sprechen die Romeo und Julia, das ist doch der Wahnsinn.
Transformation pur.
Transformation pur. Also das ist wirklich, wirklich toll. Ich bin gebeten worden, nicht so lang zu machen, weil du hast Vorstellung um 17 Uhr und die Zeit rennt.
Müssen wir noch öffnen und fragen?
Nein, stellen? Machen wir nicht. Das machen ist ein Podcast. Das können wir gleich, aber wenn du es möchtest, machen wir das. Aber auf deine Gefahr hin, ich bin gebeten worden, nicht über eine Stunde zu gehen. Jetzt haben wir schon 80 Minuten. Du hast keine Uhr, es ist schon 20 nach. Ich sage noch zwei Sachen, dann kannst. Und wir können ja draußen noch reden.
Na gut.
Wir haben immer hier angeregt durch das Theatermuseum in Wien. Hat eine Sammlung von 2 Millionen Exemplaren, also Artefakten, 2 Millionen Artefakte und ein Riesenarchiv und verschiedene Sachen. Und wir haben mit unseren Gästen immer so ein Deal, wir suchen was für unsere Gäste raus, was uns assoziativ anspringt und so. Und ich habe gesehen, Fotos sammelst du ja selber. Du hast ja, es gibt draußen auch ein ganz tolles Fotobuch. Du hast ja Fotos sammelst du selber und dachte ich, irgendwie müssen wir zurück zu Max Reinhardt und zu den Festspielen natürlich und zum Jedermann. Und die zweite Frau von Reinhardt, Helene Thiemig, hat mal ihren Nachlass, einen Großteil des Nachlasses, dem Theatermuseum geschenkt. Das sind tolle Sachen, Briefe, Unikate, Handschriften, ganz toll. Und wir können nur Replikate machen, das ist kein Original. Aber wir haben den Programmzettel der Uraufführung 1920 gefunden und wow. Von allen signiert.
Wow.
Von Alexander Moissy, von Reinhardt selber. Alle, und das habe ich dir mitgebracht.
Toll, das ist wirklich toll.
Du musst aufpassen, du da nicht auf das Schwarze fassen, schau mal. Toll. Max Reinhardt, Alexander Moissy.
Wunderbar.
Danke. Wenn du wissen willst, wer es ist, da hast du hier noch den, das ist der Besetzungszettel.
Oh, toll. Dankeschön.
Und dieser berühmte alte Holzschnitt, der quasi diese Programmtitel über Jahre, das kennst du bestimmt. Mhm. Und das war die Stimme des Herrn Raoul Lange, der Tod Werner Kraus, Jedermann Alexander Moissy, Jedermanns Mutter Frieda Richard, Jedermanns guter Gesell Wilhelm Dieterle, der Hausvogt Fritz Reichel, der Koch Wilhelm Frick, der arme Nachbar Fritz Reichard, Bullschaft Johanna Terwin. Habe ich jetzt nicht alle recherchiert. Johanna Terwin.
Mhm, Dankeschön.
Bitteschön.
Super.
Lieber Philipp Hochmeier, ganz herzlichen Dank für das ungeschminkte, offene, kluge Gespräch. Bin ganz begeistert.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Danke.
Sie hörten aus Salzburg ungeschminkt. Das Theatermuseum Wien im Gespräch. Folge 11. Philipp Hochmeier im Gespräch mit Hannes Hamedner. Eine Aufzeichnung des Live-Gesprächs vom 16. August 2026. Unser nächster Gast im Theatermuseum ist am 13. September der Burgschauspieler Michael Mertens. Karten für das Live-Gespräch können Sie wie immer über das Theatermuseum Wien erwerben.